Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den GFL, ELF und NFL News der Woche. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Hallo Philipp.
Moin Torben.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Sollten wir erwähnen, dass du das nochmal aufgenommen hast?
Oh, super. Wir können das auch gleich cutten. Nein. Ja, ich muss ja sagen, ich habe mich bei dem ersten Intro so hart verhaspelt, dass ich gesagt habe, ja komm, nee, das können wir echt nicht bringen. Ich habe mich alleine beim Namen Jeremy Hickbottom schon verhaspelt und dachte, ja okay, das können wir bringen, aber dann bin ich im zweiten Satz schon wieder gestoppt und nee. So. Deswegen, ja, Podcast-Aufnahme ist relativ gestört gestartet, aber geht jetzt umso besser weiter.
Sauber und fein, genau.
Wir sind schon wieder richtig voll mit der Woche, ne? Also die letzte Woche ist ja unser Twitch-Format. Football Quark ist jetzt auch auf Twitch und YouTube mit der Enrico Martini Show. Der Enrico Martini hat seine Einweihungsparty gegeben und startet diese Woche gleich mit zwei hochkarätigen Gästen von den Stuttgart Search kommen nämlich Johannes Brenner und Simon Butsch zum Interview, Dienstag um 20 Uhr und das Ganze natürlich auch im Relive. Freust du dich schon?
Ja, so letzte Woche, ich habe natürlich reingehört, war schon ziemlich cool tatsächlich. Ich mag vor allem seine umgängliche Art halt einfach so. Er hat halt eine sehr ruhige Art und Weise, das Ganze zu machen, aber trotzdem sehr unterhaltsam dabei. Das hat mir schon sehr gut gefallen tatsächlich. Habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen. Das ist ein sehr schönes Format.
Ich bin echt gespannt, wie das angenommen wird. Ich selber freue mich auch richtig drauf. Ich freue mich, dass wir die Kanäle bespielen, aber vor allem, dass wir auch den Enrico dazu bewegen konnten, regelmäßig für Football Quark Inhalte zu produzieren. Richtig cool. Deswegen hört auf jeden Fall rein. Heute bei unserem Aufnahmetag 20 Uhr, aber ansonsten immer dienstags um 20 Uhr bei Twitch, YouTube und Twitter live. Heißt natürlich auch, ihr als Zuhörende und Zuschauende könnt auch interagieren. Das heißt, ihr könnt was in die Kommentare schreiben und dann natürlich auch live Fragen stellen. Mega cool.
Sehr cool.
Ansonsten ist ja für euch im College, für die Stars von morgen, ist jetzt Senior Bowl. Also selbst wenn man sich nicht mit dem College beschäftigt, hat man vom Senior Bowl schon mal was gehört. Freust du dich schon?
Ja klar. Der Draft beginnt in Mobile. Heißt es so schön. Lorenz war jetzt beim NFLPA Collegiate Bowl. Letzte Woche haben wir eine Folge gemacht, wo er schon darüber berichtet hat. Unter anderem auch eine interessante News über die San Francisco 49ers hatte. Wer das wissen will, muss reinhören. Und wird jetzt natürlich nochmal einen kleinen Rückblick auch zum Spiel geben. War natürlich noch weitere Tage in Kalifornien. Und dann machen wir die Vorschau auf die Matchups, auf das, was wir im Training sehen wollen, zum Senior Bowl, zu dieser, wichtigsten Woche des Draft-Prozesses eigentlich, die mittlerweile weit, weit vor dem NFL-Combine steht in der Wahrnehmung der Teams.
Ja, also selbst wenn man sich mit dem College nicht beschäftigt, aber mit dem Draft in irgendeiner Form, Senior Bowl ist ein Begriff und deswegen lohnt sich die Folge. Die Folge, die sich auch lohnt, ist dann die Donnerstagsfolge bei uns. Das Trainerkarussell. Wir beschäftigen uns natürlich jetzt nicht eine Woche vorm Super Bowl oder 14 Tage vorm Super Bowl direkt mit einer Preview, weil gerade sind alle Spieler angeschlagen, gerade kann man sowieso nicht wirklich was sagen, sondern wir sagen erstmal, okay, wie sieht es denn gerade mit dem Trainerkarussell innerhalb der NFL aus? Wer geht wohin? Was sind unsere Tipps? Welche gibt es denn heiße Kandidaten in irgendeiner Form? Einfach da mal auf den neuesten Stand zu kriegen, damit wir vor dem Super Bowl alle sozusagen auch schon für die Offseason ready machen, weil nach dem Super Bowl geht es ja dann auch für uns in die heiße Phase. Was sind die Free Agency Needs? Was sind Draft Needs? Wir werden auf jeden Fall Mock Drafts machen, auch wenn Philipp Mock Drafts nicht mag. Ich mag Mock Drafts. Also zwei sollten wir tun, einen am Anfang und einen am Ende.
Ich mag Mock Drafts, aber ich mache eigentlich immer nur einen finalen, weil was bringt das, wenn ich alle zwei Wochen irgendwas da verändere und verschiebe? Deswegen mache ich persönlich gerne einen finalen. Aber ich sag mal, es gibt ja auch verschiedene Herangehensweisen. Wir können ja auch Mock-Drafts machen mit, was möchten wir, was die Teams machen und nicht, was wissen wir, was die Teams machen oder was glauben wir zu wissen. Da bei letzterem, das mache ich tatsächlich immer nur einmal zum Schluss, direkt am Draft Day morgens.
Das ist auch vernünftig. Wir machen natürlich auch Mock Drafts aus unserer Perspektive. Was würden wir als GMs tun, wenn wir an deren Stelle wären?
Und wir machen eh, also das kann ich schon mal sagen, der Bereich College wird jetzt Draft. Also das ist ganz klar. Ab jetzt reden wir im Bereich College. Wir sind beide im Scouting tätig, Lorenz und ich, reden wir nur über Draft.
Also reinhören, lohnt sich. Und auch Football Quark wird ja nach dem, also die Haupt-Football Quark-Folgen werden nach dem Super Bowl natürlich auch Free Agency und Draft-lastig. Muss man leider so ganz klar sagen. Dann meistens halt aus Teamperspektive. Das heißt, ihr kriegt hier das komplette Programm. Sowohl die Spielerperspektive aus College-Sicht und dann die Teamperspektive. Was ist denn wichtig? Wo sind die Needs und wo können die Leute hin?
Exactly.
So, aber was wir vorher natürlich noch beachten müssen, ist die GFL und die ELF. Weil es gibt nicht nur NFL, sondern auch in Europa wird hochklassiger Football gespielt, hochklassiger American Football gespielt. Und wir starten wie immer mit der GFL. Und hier ist eine interessante News, dass die ganzen Vereine sich am Wochenende treffen. Und eigentlich nach diesen Treffen, also es gibt jetzt die News, dass es dann wahrscheinlich News geben wird, weil alle Vereine treffen sich am Wochenende und das heißt eigentlich immer, dass irgendwelche Beschlüsse besprochen werden, dass irgendwelche Veränderungen besprochen werden. Und nach solchen Besprechungen ist eigentlich immer die Aufruhr und der interne Hype sozusagen innerhalb dieser Football-Bubble total da. Und deswegen bin ich schon gespannt, was das Wochenende ergibt. Also ich weiß tatsächlich noch nichts, aber man weiß ja, wo man Infos herkriegt.
Werden wir dann nächste Woche was zu machen?
Dann haben die Cologne Crocodiles ein Quarterback verpflichtet und wie sie selber sagen, sie haben den Quarterback verpflichtet. Jeremy Higbottom von der Tennessee State University, von der D1, ist der Quarterback der Cologne Crocodiles. Ist ein Monsterathlet. 1,95 groß, 102 Kilo, also der wird auch schwer runterzukriegen sein. Ist gerade im Running sehr, sehr gut. Hat 2019 eine bessere Saison gespielt als 2021. Aber du bist bei Jeremy Higbottom noch viel mehr im Thema. Was kannst du ihm sagen?
Ja, tatsächlich habe ich ihn zum letzten Draft gescoutet, weil er beim History Black College, also bei dem Hall of Fame Game der Black Colleges quasi als Quarterback gespielt hat und nicht nur als Quarterback, sondern dort eben auch zum besten Spieler des Spiels und der Trainingswoche gekürt wurde. Das ist tatsächlich eine besondere Auszeichnung und deshalb habe ich mich mit ihm im Formdraft beschäftigt. Er ist dann nicht gedraftet worden, muss aber dazu sagen, zu seinem Werdegang. Er ist damals an der Highschool wenig rekrutiert worden, weil er damals noch über 20 Kilo weniger wog. Von der Highschool kam die doch sehr häufig verloren hat, wo er seine Athletik auch noch überhaupt nicht ins Spiel bringen konnte. Dann am College hat er 10-Kampf gemacht, Basketball und Football. Also Multisports-Athlet und jeder weiß, wer aus dem 10-Kampf kommt oder damit was gemacht hat. Das sind Jungs, die sich durchbeißen können und die vor allem auch sehr, sehr viel arbeiten. Das sagt er auch selber von sich, dass er sehr viel arbeitet und dass er vor allem auch ein richtig, richtig guter Dude ist für den Locker-Room. In Köln kann man sich schon darüber freuen, dass man ihn eventuell mal am Deutzer Hafen oder so sieht, mit einer Rute, die er ins Wasser hält, weil er unter anderem auch gerne fischen geht. Das hat er von seinem Papa. Das Interview kann man über Draft Diamonds nachhören. Ist sehr interessant. Ganz sympathischer Kerl eigentlich, wie er sich da vorstellt. Ist tatsächlich ein Quarterback, wo ich sage, nachdem ich ihn gescoutet habe, also wenn ich mir angucke, was an Starting Quarterbacks in der USFL rumläuft, dann hat er auf jeden Fall das Zeug dazu, dort in der Liga zu spielen. Damit hätte er sogar Backup-Chancen in der XFL mit der Chance, sich dort eben auf den Startplatz zu beweisen. Das ist so ungefähr der Bereich, in dem ich ihn sehe. Und damit ist er einfach für eine German Football League ein Riesengewinn. Weil der Junge hat keine charakterlichen Probleme, hatte 2021 mit ein paar Rückenproblemen zu kämpfen, hat aber zum Draft hin gesagt, das wäre alles komplett auskuriert. Das könnte vielleicht auch ein Indikator für seine schlechteren Zahlen sein oder dafür, dass er eben auch weniger gespielt hat. Scheint ihn aber jetzt nicht mehr zu beeinträchtigen oder weniger, hat dann jetzt eben quasi spielfrei gehabt eine ganze Zeit lang und sich jetzt entschieden, weil die Angebote nicht kamen, nach Europa zu gehen. Ist in meinen Augen ein sehr, sehr großer Gewinn für den Football in Deutschland, eben weil er ein sehr positiver Typ ist und weil er auch verdammt viel drauf hat. Also er sagt selber von sich, er kann alleine ein Team besser machen. Und ich glaube, das ist das, was die Crocodiles sehr gerne hören möchten.
Definitiv. Also man kann sich jetzt schon darauf freuen, hier wirklich einen Highlight-Player verpflichtet zu haben, der wahrscheinlich auch für das, mindestens für das Jahr das Gesicht dieses Vereins sein wird. Also ich freue mich drauf, dass Köln wieder so einen starken Quarterback hat. Aber das war auch nicht die einzige Verpflichtung von den Cologne Crocodiles. Die haben nämlich neben dem Europa-Neuling jetzt einen Deutschland-Veteran verpflichtet oder einen Europa-Veteran. Chris Lipsey als Defensive Back, der ist seit 2017 schon in Deutschland, hat unter anderem in Pforzheim gespielt. Und der ist der US-Import für das Defensive Backfield bei den Cologne Crocodiles. Prinzipiell finde ich es immer vernünftig, auch jemanden zu verpflichten, wo man so weiß, was man kriegt. Also wo du einfach weißt, okay, der funktioniert hier in Europa, hat sein spielerisches Level und worauf du dich einfach verlassen kannst. Und vielleicht ist es auch jemand, den du auch innerhalb des Vereins nochmal ganz anders einbringen kannst, weil der halt die Umstände in Deutschland einfach kennt. Ansonsten haben die Schwäbischer Unicorns ganz viele News produziert. Die Schwäbischer Unicorns haben nämlich zwei Schwergewichte verpflichtet. Einmal den Felix Meyer, der kommt von den Constant Pirates. Und dann einen Amerikaner, den Amerikaner Brady Opp, der verstärkt die Defensive Line, ist 135 Kilo schwer bei 1,90. War auf einem D2 College in Colorado State und ist wahrscheinlich inside, also mehr als Defensive Tackle gedacht, ist gar nicht ungewöhnlich, dass Schwäbisch Hall sich einen Import in der Defensive Line holt. Jeder kennt noch David Benton. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Schwäbisch Hall sich aus der Region gute, talentierte Spieler holt. In dem Fall Felix Meyer.
Ich darf eins hinzufügen. Wenn du sagst, er hat an der Colorado State gespielt, dann hat er tatsächlich in der Mountain West Division One sogar FBS gespielt. Ist es denn die Colorado State überhaupt, oder?
Also so wie ich es gelesen habe, Colorado State in Pueblo.
Ah, okay, gut. Ja, alles klar. Dann ist es nachvollziehbar.
Dann ist es die Two.
Dann ist es die Two, genau, in Pueblo. Alles klar.
Das ist ein wichtiger Zusatz. Ich glaube, an der Colorado State hat auch Jan-Philipp Bombeck gespielt.
Und das auf jeden Michael Fall Gallup ist, glaube ich, der bekannteste gerade, der in der National Football League spielt. Der Wide Receiver kommt von der Colorado State. Also keine kleine Schule tatsächlich. Deswegen war ich jetzt kurz stutzig, weil ich Brady Orb tatsächlich noch nicht kennengelernt habe und dann ein bisschen guckt.
Ja, und da, also aber auch irgendwer hat auch irgendein Thailand gespielt, der jetzt in der NFL ist.
Trey McBride.
Ja, also das, genau. Von dem hat mir Jan-Philipp Bombeck bei unserem Interview nämlich auch erzählt, dass der wirklich der krasseste Thailand da auch war und der auch in der NFL noch einen guten Weg machen wird.
Ja, hat ja jetzt im Laufe der Saison bei den Cardinals schon mehr und mehr Raps gekriegt. Gucken wir mal, ob die an Zach Ertz noch festhalten oder jetzt mit McBride gehen.
Ja, aber wir bleiben jetzt erstmal bei den Schwäbischer Unicorns. Die haben nämlich noch für viel mehr News gesorgt. Also sie haben nicht nur zwei Schwergewichte verpflichtet mit einem O-Liner und einem D-Liner. Sie haben auch nochmal ihr Defensive Backfield aufgepimpt. Sie haben nämlich Montez Lattimore zurückgeholt. Das ist so eine Never-Ending Story mit dem. Der hat jetzt ein Jahr Pause gemacht. Davor haben sie ihn jetzt, war 2021 der Beste, wenn nicht der beste DB der Liga, wo er unter anderem Zweiter in Interceptions war und Erster in Pass-Breakups in der ganzen Liga. Und sie wollten ihn 2020 schon mal holen. Da haben sie aber ein Testspiel vergessen gehabt, deswegen konnten sie ihn nicht holen. Also ein Testspiel, was er für die CFL gemacht hatte. Deswegen war er ein Profi und deswegen konnte er dann wiederum nicht verpflichtet werden. Aber als sie ihn dann geholt haben, hat er auch richtig abgeliefert. Letztes Jahr hat er ein Jahr Pause gemacht. Dieses Jahr ist er wieder da. Zusätzlich haben sie jemanden verpflichtet, der auch wieder Europa kennt. Nämlich den Linebacker Juliano Aguello. Der hat letztes Jahr bei den Saarland Hurricanes gespielt, war mit 7,2 Tackles pro Spiel einer der besten Tackler der Liga und der wird die Defense auf jeden Fall auch nochmal verstärken bei den Schwäbischer Unicorns. Was ich cool finde, das haben sie auch veröffentlicht, die Unicorns haben eine richtig große Coaching-Crew. 14 Coaches, jede Position plus Analytics plus Athletic Coach, jede Coordinator-Position besetzt, richtig stark. Ganz oft hat man es in Europa ja, dass man irgendwie, der Offense-Coordinator und der Defense-Coordinator teilen sich dann irgendwie den Special-Teams-Coordinator-Job und Head-Coach ist dann auch irgendwer und dann, ja, irgendwelche Sachen, dann machen die alle noch irgendeine Position zusätzlich so in ihren Koordinatoren-Jobs. Das ist in Schwäbisch Hall nicht so. Da gibt es Coordinator und Position-Coaches und das finde ich richtig stark.
Ja, und zum Teil natürlich auch ein bisschen Coaching-Recruiting, sag ich mal, weil sie brauchen halt viele neue Gesichter dort im Staff. Und das gibt ihnen natürlich die Möglichkeit zu gucken, so wer setzt sich hier durch. Also ob man langfristig dann mit 14 Coaches weitermacht, wird man sehen, weil viele Köche verderben auch irgendwann den Brei, wie man so schön sagt. Aber jetzt am Anfang auch erstmal zu gucken, so okay, wer sind denn die Leute, mit denen wir jetzt in den nächsten Jahren wirklich in Verantwortung arbeiten wollen? Und welche Assistant-Coaches bekommen aber eben die Möglichkeit, bei uns zu hospitieren, bei uns mitzumachen, um sich dann eben auch für den deutschen Football weiter zu bewähren, weil das ist ja auch wieder ein Plus. Sie tragen die Botschaft quasi raus ins Land und können überall Leute platzieren, die mit den Schwäbisch Hall Unicorns eine Verbindung haben. Das ist ja sicherlich, wenn es um Neuverpflichtungen geht und alles, immer wieder ein Vorteil, wenn du dich einfach überall irgendwo auskennst und überall so ein bisschen deine Finger mit drin hast, sage ich mal.
Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, das passt halt auch irgendwie zur Philosophie von Schwäbisch Hall, einfach eine gute Ausbildung gewähren zu können. Weil das sind auch die Assistant Coaches, so wie Gary Jäger oder Yannick Baumgärtner, das sind alles richtig gute Spieler gewesen, die dann auf der Ebene, auf Position Level auch natürlich eine ganz andere Spieleransprache haben und dann auch eine andere, ja, wenn du zu einem ehemaligen Spieler sozusagen aufguckst, als dem hörst du anders zu. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen glaube ich, dass man hier auf Hierarchieebene halt einfach einen guten Job macht. Kommen wir zu den News der New Yorker Lions. Es gibt keine Folge, wo wir nicht eine Neuverpflichtung der New Yorker Lions, glaube ich, vorlesen. Aber die New Yorker Lions haben einen O-Liner verpflichtet. Den dritten Briten, Robert Gagniel, haben sie jetzt für die O-Line verpflichtet. Der war und kommt unter anderem aus Leicester. Ist ehemaliger Gewichtheber und hat auch schon bei den London Blitz gespielt und soll als rechter Guard fungieren. Man merkt bei den Lions, die bauen sich gerade eine richtig schwere O-Line zusammen aus ganz vielen Importen und haben so ein bisschen Großbritannien für sich entdeckt.
Ja, und wir wissen ja auch alle, in welche Richtung es spielerisch dieses Jahr gehen wird. Also es passt ja dort, etwas wuchtigere Offensive Linemen zu bringen. Passt auf jeden Fall dazu.
Ja, ja. Also wenn du Kim Kutschi als Offensive Coordinator hast und ja, vorher hat Troy Tomlin ja auch über Jahre wirklich hart laufen lassen. So kann man es ja tatsächlich sagen. Ja, also ich glaube, da wissen wir, man will jetzt hier über eine Physis eine gewisse Dominanz, also eine körperliche Dominanz, glaube ich, einfach aufbauen.
Und das kann in der GFL gut funktionieren.
Ja, ja, definitiv. Und von daher ist der Weg, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ansonsten können wir noch darauf hinweisen, es gibt natürlich jetzt zum Super Bowl ganz viele Super Bowl-Partys, die unter anderem von Vereinen der GFL, GFL 2 und aus dem Verband organisiert werden. Und wenn ihr also alle mal gemeinsam Football gucken wollt, dann geht vor Ort zu euren Super Bowl-Partys. Sei es, dass das Kino angemietet wird oder irgendwelche Bars angemietet werden. Und guckt gemeinsam Football. So connectet man sich intern natürlich auch viel mehr innerhalb seiner geografischen Ortschaft, in der man so lebt. Hast du noch was zu GFL?
Nö, das wär's. Dann, ich könnte jetzt sagen, dass ein paar Jungs von den Bulldogs nach Paderborn gewechselt sind, aus Liga 3 in Liga 1. Aber
dann sollten die das mal Football-Quark schicken.
Dann sollten die das mal Football-Quark schicken, genau. Nee, das habe ich tatsächlich noch mitbekommen. Ein paar mittlerweile Leistungsträger, damals noch zu meiner Zeit sehr, sehr junge Spieler gewesen, vor allem in der A-Jugend noch aktiv gewesen. Jetzt halt tatsächlich Leistungsträger der Bulldogs, die jetzt das Team der Dolphins verstärken. Ja, da ist halt eindeutig die Wachablösung jetzt in Ostwestfalen, die ist jetzt da geschehen. Früher noch Rivalitäten, jetzt sind die Bulldogs da tatsächlich so ein bisschen zum kleinen Bruder der Dolphins verkümmert, sag ich mal.
Also wir müssen jetzt nur dazu sagen, es sind die Bielefeld Bulldogs.
Ja.
an sich, sonst Bielefeld an sich kennt man schon nicht und dann hast du noch nur Bulldogs, deswegen weiß man jetzt, die Bielefeld Bulldogs haben mehrere Spieler zu den Paderborn Dolphins gebracht und hier spielt natürlich auch die lokale Nähe eine Rolle. Jeder möchte irgendwann mal GFL spielen und wenn du die Möglichkeit hast, vor der Haustür GFL zu spielen, als jemand, der schon in seinem Verein vor Ort als Leistungsträger wirklich auch Leistung gebracht hat, dann ist das für alle Seiten nur ein Gewinn.
Absolut.
Kommen wir zur European League of Football, zu ELF. Hier gibt es wieder eine Menge Signings, aber auch ein bisschen Gossip. Deswegen, ich fange einfach mal an und beim Thema Gossip kannst du ja wieder mit einsteigen.
Klar.
Die Berlin Thunder haben den ehemaligen Leipzig Kings-Spieler Felix Lepper verpflichtet. Dann haben die Vienna Vikings die Verträge mit dem Safety Kellner und dem Receiver Schachermeier verlängert. Die Hamburg Sea Devils haben den Running Back Jacob Michelsen und den Offensive Lineman Lukas Lawinen verpflichtet, beides Skandinavier. Die Cologne Centurions, ich muss bei Centurions und Crocodiles immer aufpassen, dass ich nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Ne? Aber es sind die Cologne Centurions, die haben Dajon Owens verpflichtet, der ist ehemaliger NCAA Division I Colorado State Spieler und war auch bei Stony Brook und war mal unter den besten 50 Cornerbacks des Landes laut Sports Illustrated. Das wiederum ist krass. Was sagst du dazu?
Ja, tatsächlich, das hört sich krass an. Ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Warum hat es dann so ein Spieler letztendlich nicht in den Kreis der NFL geschafft, in den Kreis der XFL, die ja jetzt auch die Saison startet. USFL ist ja tatsächlich noch so ein bisschen vakant, also ich warte auch immer noch, dass die draften. Aber das hat natürlich immer so ein bisschen Geschmäckle, sag ich mal, wenn ein Spieler, der Division One gespielt hat, der eigentlich die Reputation auch bekommt, dann nicht in den Dunstkreis der NFL geht. Dürfen wir nicht vergessen, jeder Kader hat irgendwo 8 DBs, meistens ungefähr 8-9 DBs mit Special Teams Kenntnisse. Bei 32 Teams sind das doch eine ganze Menge. Und wenn du dann in deinem Jahrgang in der Top 50 landest, dann ja, muss man sich da schon fragen, was ist da los. Aber auf jeden Fall namhaft, was die Centurions da gesigned haben.
Definitiv. Die Prag Lions haben sich auch einen europäisch namhaften Receiver geholt, nämlich Americ Nicol. Der hat schon bei Rainfire gespielt, war schon bei den Helsinki Roosters in Finnland und hat überall Leistung gebracht. Und für die Prag Lions ist das definitiv ein interessanter Receiver. Ansonsten haben die Munich Ravens auch namhaft verpflichtet, nämlich einen namhaften Coach, einen namhaften Defensive Coordinator, Vince Ockridge. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Der unter
anderem. Kann ich hier nicht sagen, ja.
Also Ockridge, so würde ich sagen. Der hat schon für die Ohio State gearbeitet, für Colorado, für Minnesota, für Rutgers und war also über 35 Jahre erfolgreich auf höchstem Niveau im College-Coaching tätig und ist jetzt bei den Munich Ravens. Auch hier krasser Name. Das kann man, also krasse Reputation.
Ist auf jeden Fall durch die gesamte Big Ten durchgewandert in den letzten Jahrzehnten, hat dadurch viele Verbindungen sicherlich geknüpft. Und das darf man nicht vergessen bei so einem Signing. Wenn du einen Special Teams Coach, der praktisch, das ist ja der Trainer, der das komplette Team kennt, weil der im Prinzip ja mit jedem Spieler zu tun hat, abgesehen vielleicht von so ein paar Offensive Linemen, die in der Regel keine Special Teams spielen, hast du den kompletten Kader im Blick. Das heißt, dem sind verdammt viele Talente durch die Finger geglitten in den letzten Jahren. Und das ist sicherlich auch etwas, was sich Munich oder München dadurch erhofft, durch so ein Signing. Also Big Ten, viele verschiedene Teams dort betreut, viele verschiedene Staffs kennengelernt und dadurch eben auch viele mögliche Spieler, die ja eventuell dann das Team verstärken können. Denn auch hier haben wir auffällige Spieler in den Special Teams, die in den Starting Lineups dann aber keine Raps kriegen und dadurch natürlich durch die Finger gleiten bei den Profiteams der National Football League und so weiter, weil sie sich halt nie wirklich präsentieren konnten. Er hat sie kennengelernt und da können wir sicherlich bei den Ravens noch, das eine oder andere Signing, was wir damit in Verbindung bringen können, in den nächsten 1-2 Jahren dann erwarten.
Ja, definitiv. Mehr gibt es dazu nicht, tatsächlich nicht zu sagen. Ich finde sowas ultra spannend, wenn man es hinterher nachvollziehen kann, wie denn der Weg von so einem Spieler gewesen ist und warum der dann in Europa spielt. Und man wundert sich dann, warum spielt so jemand von so einem Top-College dann hinterher vielleicht in Deutschland? Und man darf immer nicht vergessen, aus amerikanischer Sicht, München ist für die Deutschland. Die denken sowieso alle, wir laufen wie Bayern rum. Also für die ist das sozusagen wirklich der Stereotyp eines Deutschen ist München, ist Bayern und nicht Berlin oder so.
Ja, definitiv haben München und auch Frankfurt, würde ich noch mit dazu nehmen, ein Fund als Standortfaktor, wenn es um das Verpflichten von US-Imports geht gegenüber den anderen Teams.
Dann hat die ELF noch den Spielplan veröffentlicht. Die starten dieses Jahr am 3. Juni und enden, das Ende der Regular Season ist am 3. September. Das bedeutet jede Woche Football und sie starten auch so, dass halt nur ein Team sozusagen in der Bye Week ist. Bei 17 Teams geht das auch nicht anders. Also man startet sozusagen mit vollen Wochenenden und dann werden immer mal wieder Teams natürlich eine Bye Week haben. Trotzdem ist das ein sehr komprimierter Spielplan, weil man danach noch zwei Playoff-Spiele hat und Ende September ist dann die Saison auch schon vorbei. Das bedeutet, die GFL hat 2 Wochen Vorlauf und läuft auch 2 Wochen länger im Endeffekt. Das heißt, sie hat eigentlich die Chance, eigenständig Aufmerksamkeit für sich zu ziehen oder auf sich zu ziehen. So. Mal gucken, ob das gelingt. So kann man es ja immer sehen, weil der Football-Interessierte will ja einfach Football konsumieren. Konsumieren ist genau das richtige Wort. Deswegen kommen wir zum Namen Glenn Tunga. Wir haben das, die Quelle ist in dem Fall die Sportbild. Wir haben uns gefragt, warum und hat er nicht bei Hamburg unterschrieben? Es hieß hinterher in einem Statement von den Hamburg Sea Devils, er sucht neue Challenges in der European League of Football. Also er wird nicht re-signen bei den Hamburg Sea Devils. Die Sportbild hat jetzt veröffentlicht, dass er Kokain konsumiert hat. Und deswegen sozusagen einfach positiv getestet wurde. Der Test wurde am 10. September hat er stattgefunden. Komischerweise hat man erst nach dem European League of Football Finale das Ergebnis gehabt. Kann natürlich sein, dass sowas mal ein bisschen länger dauert. Da wollen wir gar keine Boshaftigkeit unterstellen. Außerdem, das Spiel wurde ja nicht gewonnen, deswegen muss man da ja nichts in Frage stellen. Was sagst du zur Kommunikation der ELF zu diesem Thema? Warum muss man sowas auf der Sportbildseite erfahren oder erfährt es eigentlich nicht von der Liga?
Ja, das ist natürlich etwas, was das Team und die Liga in kein gutes Licht rückt, obwohl wir da ganz klar von einer persönlichen Geschichte reden müssen. Und deswegen ist es für mich auch nicht nachvollziehbar, warum man da nicht ganz offen und ehrlich mit umgeht, sagen wir mal so. Also das Verheimlichen wäre jetzt wieder ein Vorwurf, den ich dort auch nicht stehen lassen möchte. Aber warum man das nicht einfach offen rausträgt, was da los ist. Es geht auch hier nicht um den Schutz von persönlichen Sachen oder so, denn gegenüber der Sportbild gab es dann ja das klare Statement auf Anfrage. Dann hätte man von vornherein gesagt, nee, das interessiert nur den Spieler und das Team. Das geben wir nicht raus. Das ist Privatsache, denn im Endeffekt ist der Konsum von Kokain, glaube ich, auch strafbar. Also er hat jetzt eine 3-monatige Dopingsperre bekommen, das ist das eine. Aber das andere ist sicherlich auch, dass das kann auch noch ein Nachspiel haben, so wie die Gesetze momentan sind. Auch das gilt es hier von unserer Seite aus nicht zu bewerten. Dementsprechend hätte ich das zumindest verstanden, wenn die Sea Devils dann gesagt hätten, wir sagen da gar nichts zu. So hat das Ganze natürlich einen Beigeschmack, vor allem auch dieses Jahr. 2 Wochen lang weiß man nichts über die Dopingprobe, was daraus gekommen ist, bis nach dem Championship-Game. Dann wird es veröffentlicht, dann ja. Es hat alles so ein bisschen Geschmäckle, sag ich mal. War jetzt tatsächlich auch so überraschend, dass viele, die es mitgeteilt haben gestern, dass Glenn Tunga keine Vertragsverlängerung bekommt, weil er eben sich neu umsehen möchte, davon gar nichts wussten und auch gar nicht das Gefühl hatten, dass da noch mehr dahinter stecken könnte. Ich bin tatsächlich heute durch Zufall drauf gestoßen, weil jemand einen Kommentar unter einem Facebook-Post von Touchdown24 gesetzt hat und sagte eben das Stichwort Kokain. Und daraufhin habe ich da mal kurz nachgeguckt und dann den Artikel der Sportbild gefunden, weil ich selber auch nicht im Verdacht hatte, dass das was anderes dahinter stecken könnte, als dass Glenn Tunga eine neue Stelle sucht. Jetzt ist aber tatsächlich interessant, weil Coach Izume ist ja auch immer sehr darauf bedacht, auf dieses Ansehen der Liga und auf ein gewisses Bild, was die Liga abgibt. Inwiefern wird das beeinflussen, ob Glenn Tunga einen neuen Vertrag bekommt irgendwo? Denn irgendwer muss ja jetzt der böse Bube sein und quasi gegen die Regeln spielen, dass man Glenn Tunga jetzt praktisch nach seiner Dopingsperre erstmal gar nicht mehr unter Vertrag nimmt. Denn die Sea Devils wollen das ja scheinbar nicht und das sicherlich nicht aus sportlichen Gründen, denn der hat eine überragende Saison gespielt. Und gibt es jetzt ein Team, was quasi das ausnutzt und sagt, ja gut, das mag sein, dass ihr nach den Regeln spielen wollt, aber wir wollen die Qualität von Glenn Tunga haben und halten ihn für einen feinen Dude. Und Glenn Tunga hat auch selber wo gesagt, er hat es aus gesundheitlichen Gründen genommen. Kann ich keine Ahnung, wenig zu sagen.
Koks aus gesundheitlichen Gründen nimmt. Bei Gras kenne ich das, aber bei Koks keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Kann's tatsächlich, werde es auch nicht beurteilen. Das kann jeder für sich machen. Ja, aber das ist es jetzt, was wir halt beobachten dürfen. Ja, weil die Liga hat ihn definitiv nicht gesperrt. Also er hat seine NADA-Sperre bekommen für 3 Monate und jetzt ist er frei. Also er kann sich sein Team aussuchen.
Die ist ja jetzt auch abgesessen. Also das ist ja der Fakt. Also die ist ja jetzt quasi abgesessen. Also ich persönlich, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie hoch das jetzt gekocht wird. Ne? Also wenn das jetzt ein richtig mediales Thema wird, dann verpflichtet den keiner. Dann wird die Liga sagen, nee, machen wir nicht. Aber wenn das jetzt so weiterhin so klein köchelt und auch der Sportbild-Artikel hat jetzt ja noch nicht so die Skandalwirkung gehabt, weil jeder, der sich mit dem American Football so ein bisschen auskennt.
Aber jetzt haben wir bei Football Quark drüber geredet, Tom. Jetzt macht es die Runde, ne? Das ist halt so.
Das kann natürlich sein, aber jeder, der sich irgendwie mit der NFL auseinandersetzt, kennt den Drogenkonsum von American Football, was sowas angeht. Also da ist man ja so ein bisschen abgestumpft in dem Sinne.
Deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum man darüber nicht ganz offen redet, weil im Endeffekt ist es doch einfach von so vielen Spielern, die in deiner Liga sind, ist jetzt einer dabei erwischt worden, dass er kokst. Ja, mein Gott, das ist doch, also wenn ich hier einen Schnitt durch die Gesellschaft mache von 500, 600 Leuten, ist sicherlich auch, wenn ich bei mir so in der Community gucke, jemand dabei, der das nimmt, ohne dass ich es denke. So, genau, das ist völlig normal. Also da ist doch überhaupt nichts dabei jetzt, dass das so gewesen ist. Warum sagt man das nicht einfach? Weil da braucht man doch nicht auf schön Wetter machen und so tun, als wäre nichts.
Und gerade dann würde man ja eine Haltung zeigen. Also dieses Totschweigen ist ja keine Haltung. Das ist ja einfach Totschweigen. Aber wenn man das offen und ehrlich konsumiert und das die Nachricht in die eigenen Hände gibt und sagt, okay, wir bestimmen, wie das hier veröffentlicht wird, weil wir von uns aus proaktiv kommunizieren, dann hat das ja eine ganz andere Richtung, dass man sagt, das sind unsere Werte und dazu stehen wir auch. Und aus den und den Gründen können wir das als Liga nicht akzeptieren.
Genau, und das ist die Frage, wie will die Liga zukünftig damit halt verfahren? Weil es wird Kleptomanen geben, so in der Liga. Es wird Leute geben, die vielleicht auch mal gewalttätig geworden sind, weil das auch eine Liga wie die ELF ist im Endeffekt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und bei einer Vielzahl von jungen Menschen, die da auf einem Haufen sind, ist es völlig normal, dass es auch den ein oder anderen Zwischenfall gibt, den man nicht so gerne sehen möchte. Und daher sollte sich die Liga halt fragen, wie wollen wir zukünftig mit sowas umgehen, weil dieses, wir warten mal ab, ob das rauskommt oder nicht und wir wollen da irgendwie, das funktioniert nicht. Also du musst das eigentlich, wie du schon sagst, mach das doch so, indem du das sagst, aber gleichzeitig sagst, für welche Werte steht diese Liga und dass sie dafür halt nicht steht. Oder nimm den Spieler in Schutz und sag, hey, wir finanzieren ein Programm, dass der Junge keine Drogen nimmt oder so, ne? Ich will das jetzt gar nicht zu sehr dramatisieren und weiß auch nicht, wie oft er das genommen hat oder so, ne? Deswegen, aber dass man da halt in der Richtung was macht. Es gibt doch auch, man kann das doch auch ins Positive wandeln, statt einfach den Mund zu halten.
Genau, also dieses den Mund halten, das stört mich auch tatsächlich ein bisschen. Deswegen, also wenn das hier jemand von der European League of Football hört, das kann man ein bisschen besser kommunizieren. Also das kann man, das kriegt man besser hin, das kriegt man besser kommuniziert. Muss man einfach so sehen, glaube ich. Deswegen, das waren die News der European League of Football. Wir kommen zur NFL. Die NFL hat einen Super Bowl. Der Super Bowl lautet Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Hast du dich gefreut?
Der Kells Bowl.
Mega gut. Vor allem, was für ein gutes Marketing ist das bitte für deren Podcast? Warum ist keiner von uns im Super Bowl?
Ich glaube, 3 Gründe wüsste ich. Auf die würde ich gerade so kommen.
Mindestens auf 3, ja. Also ja, also man muss ja auch gucken. Also geografisch ist das auch voll weit weg. Von daher, wir haben auch gar keine Zeit. Wir wollen das auch gar nicht.
Ja, eine große Story, ne? Was sagte seine Mutter? Sagte halt schon, also deren Mutter, nicht seine Mutter, sind ja beide Jungs, sagte so, naja, also es ist natürlich ein großer Traum, den du hast, dass deine beiden Söhne mal im Super Bowl stehen und dann noch gegeneinander spielen. Das Problem ist nur, sagt sie, es kann nur einer gewinnen und einer verlieren. Und die verlieren beide ziemlich ungerne. Also sie hat da schon so ein bisschen Sorge vor, dass das natürlich auch die Beziehung, also ich könnte mir vorstellen, dass die beiden die nächsten 2 Wochen keinen Podcast aufnehmen und auch nicht großartig miteinander reden, weil ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass da auch mal Funkstille ist. Nach dem Spiel können die beiden sich hoffentlich direkt die Hände geben, weil sie auch glücklicherweise nicht gleichzeitig auf dem Feld stehen werden. Das ist, denke ich, schon mal ein wichtiger Faktor für die Beziehung zwischen den Brüdern. Aber ich glaube, jetzt die 2 Wochen hat, glaube ich, jeder, der Geschwister hat, Verständnis dafür, so, ey, jetzt ist Business, ne? Und dann können wir gerne wieder miteinander plaudern und Weihnachten feiern und uns unsere die Kinder auf den Schoß nehmen.
Ich fand das ganz süß. Travis Kelce hat nach dem Spiel so gesagt, my mother can't lose.
Ja, recht hat er, obwohl sie halt sagt, ja schon, ne? Weil ja. Sie weiß halt, dass einer verlieren wird, ja, das ist halt das Problem. Jason hat gesagt nach dem Spiel, für die nächsten 3 Stunden bin ich Chiefs-Fan und danach nie wieder.
Und das ist auch okay, ich finde es, also das Coole bei den beiden, ich finde es ist unglaublich sympathisch, wie die einfach mit der ganzen Situation umgehen und wie die einfach sind und wie die rüberkommen, habe ich das Gefühl, das sind einfach ganz normale Typen, die jetzt aber natürlich dann so professionell sein müssen und halt dieses Spiel spielen. Und aber auch, glaube ich, Bock drauf haben. Also so richtig Bock drauf haben, auch gegen ihren Bruder zu spielen. Ich glaube, das ist nochmal ein Anreiz.
Sehr schillernde Persönlichkeiten ja auch. Ich meine so, wir haben ja weitere Geschwisterpaare in der National Football League. Ich meine, wir haben die Fuller-Brüder, die St. Browns natürlich, ne, so aber ich glaube, gerade weil die beiden halt auch wirklich, und das will für einen Center halt wirklich schon was heißen, weil die auch so auffällig sind in ihrer ganzen Art, indem ich meine Travis Kelce, was der nach dem Spiel abgelassen hat, ne? Also erstmal hat er dem Bürgermeister von Cincinnati nochmal seine Meinung gegeigt, nachdem der da vorm Spiel so ein bisschen Bambule gemacht hat und natürlich auch gegen die Bengals nochmal geschossen. Da ist sehr viel Druck auch abgelassen worden in dem Moment, dass das sein gutes Recht ist als Champion in dem Moment. Und Jason ja auch in seiner ganzen Kluft, die er da bei der Super Bowl Party damals getragen hat und so und halt einfach ein Typ der Community ist und so, jeder kennt ihn. Ich glaube, wenn es einen Center gibt, den Football-Fans kennen, dann ist das Jason Kelce, ne? Das ist halt so.
Definitiv. Und alleine hast du seinen Tanz gesehen beim Miles Sanders Touchdown?
Der hatte auch einen Grund zum Feiern. Das ist ja noch, das kommt ja noch dazu. Gut. Er war ja auch bei 2 Touchdowns, war er ja auch noch federführend. Also zum einen macht er den entscheidenden Block direkt beim ersten Touchdown. Dann sorgt er dafür, dass Nick Bosa aus dem Gleichgewicht kommt beim Touchdown von Boston Scott kurz vor der Pause, als es dann schon 21-7 steht und die 49ers 2 Quarterbacks down sind. Da ist dann halt in dem Moment auch, also das, da war dann die Luft raus, ne? Die haben mit, egal wer neben Arik Armstead stand bei den 49ers in der D-Line, haben die gemacht, was die wollten. Also das musst du dir mal angucken, dieses Tape alleine, was Jason Kelce mit seinem Guard zusammengebaut hat über das komplette Spiel. Den haben die phasenweise 10 Yards haben die den zurückgeschoben, weil die sich nichts gefallen lassen haben. Das ist echt schon überragend. So.
Ja, also definitiv, natürlich ich bin immer so ein, mir tun Interior Defensive Linemen immer leid, wenn halt 2 O-Liner, also 2 gute O-Liner auf einen guten D-Liner treffen, dann ist es immer so, ja komm, du doppelst mich auch gerade. Also keiner von euch traut euch, ihr nehmt mich nicht im One-on-One, also hört auf, daraus Highlight-Tapes zu machen, aber es ist schon gut unterhaltsam, das muss man halt schon sagen.
Den Beef werden wir natürlich weiterhin haben, ja, und sein Bruder Travis hat 7 Catches, 75 Yards, ein Touchdown, also der Receiving Leader in beiden Spielen jetzt gewesen, zumindest was die Anzahl der Receptions angeht, wird damit auch im Super Bowl wieder ein wichtiger Faktor sein. Also es ist halt nicht nur der Bowl beider Brüder, sondern sie sind auch beide sehr wichtig für das Spiel. Und was mir natürlich als Offensive Lineman auch daran gefällt, ist, dass dass dadurch natürlich auch durch diese Figur, Jason, die Offensive Line auch in den Fokus rückt, weil die Eagles Line hat das verdient, dass über sie geredet wird. Und wir wissen, in den Vorberichten für den Super Bowl wird normalerweise nicht über eine Offensive Line geredet, egal wie überragend sie war. Jetzt wird man das tun, weil Jason mitspielt und automatisch wird man ihn nicht nur rausnehmen, sondern natürlich diese komplette Front mit 5 Leuten rausziehen und sagen, schaut euch mal an, was die gemacht haben. Und das finde ich natürlich klasse, weil das wird, glaube ich, jeden Offensive Lineman des Landes freuen, dass darüber mal geredet wird, was die da eigentlich das ganze Jahr gerissen haben.
Klar, also beide Fronts der Eagles, sowohl Defense Line als auch Offense Line, aber die Offense Line ist halt genau deshalb spannend. Auch das haben sie im Podcast tatsächlich thematisiert. Da hat Travis gesagt, nee, ich guck dir nicht zu beim Spielen, weil dich sieht man nicht. Und wenn man dich sieht und sie über dich sprechen, sprechen sie auch automatisch über mich. Das heißt, es ist auch ganz schön, ich kriege auch zusätzlich TV-Time, wenn du mal im Bild bist. Und wie gesagt, hört euch den Podcast an. Also neben Football Quark, den kann man sich tatsächlich antun. Das ist echt unterhaltsam, was die beiden von sich geben. Wir müssen aber, bevor wir jetzt ganz tief in die Thematik Super Bowl einsteigen.
Das machen wir ja nächste Woche, glaube ich, nochmal ausgiebig, oder?
Genau, ja, definitiv. Es gibt natürlich noch ein paar NFL-News, weil wir sind hier in der NFL-News-Folge und deswegen ist es wichtig zu sagen, der Salary Cap ist im nächsten Jahr 16,6 Millionen höher als letztes Jahr. Und das führt natürlich in den Planungen der NFL-Teams einfach zu Verschiebungen und zu Möglichkeiten, dass viele Teams jetzt doch wieder ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Und gerade was das Thema Free Agency angeht, werden wir darauf noch sehr viel eingehen. Was sind Hard Caps und so weiter? Warum dürfen manche Verträge werden gemacht, manche nicht? Da werden wir genauer drüber sprechen und dann darauf eingehen. Dann gibt es eine Pro Bowl-Ehre für Amon St. Brown. Der ist der Ersatz für AJ Brown. Aus deutscher Sicht super spannend, ein Pro Bowler. Also obwohl ich von einem Pro Bowl nichts halte, in dem Fall freue ich mich.
Ich glaube auch, die Spieler halten nicht viel davon. Die Spieler halten aber von der Ehrung, von der Auszeichnung eine ganze Menge. Und die hat er jetzt.
Und dann der QB von den Chargers, von den LA Chargers, Justin Herbert, wird sich einer Schulteroperation unterziehen. Glaubt aber, dass er eigentlich zum Off-Season-Star, zu den Off-Season-Activities wieder fit ist. Also die Schulterverletzung hat er sich während der Saison zugezogen. Jetzt muss er operiert werden, ist aber zum Saisonstart wieder fit. Also auch zum Start aller Trainingseinheiten. Das ist ja immer wichtig, nicht zum Saisonstart, sondern zum Trainingsstart. Wird da also, denke ich mal, keine weiteren Probleme haben. Bleiben wir bei Quarterback-Verletzungen. Hier ist das Problem, dass Brock Purdy hat sich anscheinend ein Band im Ellbogen gerissen und wird 6 Monate ausfallen.
Ja, das kann auch richtig böse werden tatsächlich. Also ich krieg's nicht zusammen, aber was er sich da gerissen hat, vor allem wie er sich gerissen hat, braucht eigentlich diese berühmte Tommy John Surgery. Jeder, der sich mit Baseball beschäftigt, kennt diese Art von Verletzung und weiß, dass sehr, sehr viele Pitcher nach so einer Verletzung nicht wieder in der Form zurückgekommen sind, in der sie vorher waren, dass sie wirklich Probleme hatten, überhaupt wieder viele Bälle zu werfen, weil die Belastung einfach nicht mehr die sein kann, die du vorher drin hattest in deinem Arm. Und wenn du so eine Verletzung am Wurfarm hattest, hat das auch bei Quarterbacks immer wieder schwere Auswirkungen gehabt. Ben Roethlisberger hatte die vor 2,5 Jahren. Wir haben danach gesehen, wie er weitergespielt hat. Klar, man sagt das Alter, aber ich bin mir sicher, dass genau diese Verletzung dabei eben dafür gesorgt hat, dass quasi dieser Prozess, dass du älter wirst, dann so schlagartig kam und dieses letzte Jahr einfach, ja, der war washed, wie man so gerne sagt. Der Arm hatte halt überhaupt kein Feuer mehr. Und das ist tatsächlich etwas, was die 49ers dabei berücksichtigen müssen. Einige sagen schon, die werden ja nach 6 Monaten, dann können sie ja mit ihm planen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber du weißt noch nicht, wie er nach 6 Monaten zurückkommt. Das heißt, jetzt zu sagen, Brock Purdy ist nächstes Jahr der Starting Quarterback der 49ers. Momentan können die 49ers und Ärzte nicht mal sagen, ob Brock Purdy nochmal wieder in dieser Form spielt, in der er jetzt gespielt hat.
Und für die 49ers, und da kommen wir sozusagen schon zum Fazit des Spiels, weil wir immer gucken, was ist jetzt in der Offseason der 49ers eigentlich wichtig. Und hier muss man einfach ganz klar sagen, die Quarterback-Situation ist maximal verfahren. weil man sagt schon, wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du keinen. Und in dem Fall, die haben drei Quarterbacks im Trey Lance, Jimmy Garoppolo und Brock Purdy. Und Jimmy Garoppolo ist wohl schon wieder so fit, dass er spielen könnte. Er hätte wohl auch spielen können. Und auch jetzt am Wochenende, also zum Super Bowl, hätten sie ihn wahrscheinlich schon als Backup mit aufgestellt. Trey Lance, für den sie sehr, sehr viel Draftkapital gegeben haben, kommt auch aus einer Verletzung. Garoppolo auch kommt aus einer Verletzung, ist eigentlich auch durchgehend, schafft auch keine Saison mal fit. Und Brock Purdy hat jetzt diese Verletzung, hat vorher gut gespielt. Man hat auch gedacht, ja, okay, der wird als Starter nächstes Jahr in die Saison gehen. Aber ist jetzt so verletzt, dass man das auch nicht mehr sicher sagen kann. Also, was machen die? Was haben die vor?
Also, es gibt auf jeden Fall noch verfahrenere Situationen als diese, die sie haben. Jimmy wird gehen, das steht fest, denn der hat sich seinen Vertrag so strukturieren lassen, dass er dieses Jahr rausgeht und dass er auch nicht nochmal über irgendwelche Tags oder irgendwelche Geschichten gehalten werden kann. Und bei dem, was Jimmy auf dem Markt kriegt, werden die 49ers ihm keinen Vertrag anbieten können. Also das ist ja das Ding. Warum soll Garoppolo in einer Situation, in der er noch nicht mal weiß, ob er überhaupt nach diesem nächsten Sommer als Starter daraus hervorgeht, warum soll er in ausgerechnet dieser Situation auch noch einen Discount nehmen, also weniger Gehalt nehmen, weil er irgendwie von den 49ers ganz viel hält? Nee, sehe ich nicht. Also da hat er einfach auf dem Markt viel mehr Möglichkeiten, das weiß er, und da werden die 49ers sicherlich auch gar nicht viel versuchen. So, und dann hast du die Situation mit Trey Lance und Brock Purdy, und du hast mit Trey Lance den Quarterback, auf den du ganz viel gezählt hast, und das auch weiterhin tun kannst. Also, sie sind mit Trey Lance in die Saison gegangen. Das heißt, und das war nicht nur ein Schritt von wegen, no, wir schauen mal, was der kann, sondern man war überzeugt davon, dass Trey Lance zum Start der Saison der richtige Quarterback ist. So, wir haben jetzt 1,5 Spiele von ihm gesehen bis zu seiner Verletzung. Ich glaube, dort irgendwelches Fazit zu setzen darüber, was der Junge kann und irgendwann mal werden kann, ist einfach, ja, nicht professionell. Also da sollte man mal ganz vorsichtig sein. Ist in Ordnung, wenn einige 49ers-Fans sagen, Purdy soll spielen, den habe ich mich jetzt verknallt und ich hoffe, dass der gesund wird und so. Das kann ich alles verstehen. Aber wer sich wirklich mit Bewertung von Spielern auseinandersetzt, der sollte da zu Trey Lance gar nichts sagen. Das Einzige, was du bewerten kannst, ist halt, dass so eine schwere Verletzung natürlich irgendwo einschneidend ist. Aber das heißt, die 49ers gehen eigentlich in eine Saison, in der sie mit Trey Lance einen Quarterback haben, der am ersten Spieltag fit sein sollte, und mit Brock Purdy einen Quarterback, der, wenn alles jetzt gut läuft, dann auf jeden Fall erstmal wieder in diese Backup-Rolle gehen kann, und dann kannst du in den Camps halt gucken, wer von den beiden wie gesund ist und wie tatsächlich spielen sollte. Und vergleichbar das mit anderen Teams, die momentan gar keinen Quarterback haben und sich im Draft jetzt erstmal darum battlen müssen und reachen müssen, um überhaupt irgendwas hinzukriegen, ist das tatsächlich sogar noch eine ganz ordentliche Situation, die 49ers vorfinden.
Naja, du kannst ja aber bei keinem wirklich sicher sein. Du weißt, wer gibt dir die hundertprozentige Sicherheit, dass Purdy wieder fit wird, dass Trey Lance wieder hundertprozentig fit werden, dass sie überhaupt eine Saison durchhalten?
Weißt du nicht. Aber du kannst jetzt an der Stelle ja auf jeden Fall dir noch jemanden dazu holen. Also, ich sag mal, ein Quarterback, der nicht Jimmy Garoppolo heißt, sondern der weiß, eigentlich ich weiß, dass ich, egal in welche Situation ich jetzt komme, um einen Startplatz fighten muss. Für den sind die 49ers wiederum eine sehr gute Situation.
Hast du ein Beispiel? Wer tut sich das an?
Ja, was haben wir für Quarterbacks, die das mitbringen? Also Matt Ryan wird seine Karriere noch nicht beenden. Carson Wentz, Sam Darnold.
Matt Ryan tut sich doch nicht an, potenziell eine Nummer 3 zu werden. Du musst ja jemanden haben, der eine Fallhöhe haben kann, zu sagen, ja, okay, im Zweifel bin ich die Nummer 3. Also ich bin, habe gerade, Joe Flacco ist mir spontan in den Sinn gekommen, weil ich gedacht habe, der ist so ein Veteran, der kann halt, dem ist alles egal, was Spielzeit angeht. Der weiß, wenn ich aufs Feld komme, liefere ich ab. Das habe ich bei den Jets jetzt gezeigt. Aber es ist im Endeffekt nicht schlimm für niemanden, wenn ich nur die 3 bin und hier einfach als Mentor agiere. Aber also bei Leuten wie Matt Ryan, die haben ja noch Starter-Reputation. Wenn du Matt Ryan holst du ihn nicht als Backup.
Ja, der maximal noch, ja. Dann hast du Carson Wentz, dann hast du Sam Darnold. Baker Mayfield mit, dann hast du Mitch Trubisky vielleicht.
Holst du dir jemanden, der mal so hoch gedraftet wurde? Mit Trubisky, ja, sage ich noch, okay, da ist die Reputation so schlecht, aber selbst bei Mayfield, Darnold, den ganzen Jungs, die werden ja immer sagen, jo, der wurde richtig früh gedraftet und ist das nicht zu viel Lautstärke, die du damit einkaufst, in dem Sinne, dass die öffentliche Wahrnehmung dann sagt, ja, jetzt muss aber auch irgendwas passieren, weil den holst du ja nicht einfach so.
Geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil mittlerweile ist das eben nicht mehr so groß. Okay. Ich glaube, als Mayfield und Darnold noch ihren ersten Wechsel hatten, okay, und bei Trubisky im Prinzip auch. Aber jetzt mittlerweile hat man gesehen, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, jetzt ist nur eine gewisse Haltung da, dass man sagt so, hey, vielleicht kann Shanny was fixen. Ne? Vielleicht kann er was hinkriegen, was er auch aus Brock Purdy rausgeholt hat, was andere Coaches nicht geschafft haben. Aber klar weißt du, und das wissen ja auch alle, dass die 49ers in der Situation sind, du kannst jetzt keinen frühen Draftpick für einen Quarterback geben. Also das sehe ich nicht, weil du eben noch gar nicht weißt, was aus Trey Lance wird. Du kannst ihn auch nicht traden. So, du kannst aber auch keinen Veteran bezahlen. Rodgers geht vielleicht auf den Markt, der einen extrem hochdotierten Vertrag hat. Das Gehalt kannst du gar nicht schlucken. Also es gibt halt auch keinen Grund dafür. Klar, ich verstehe, dass die 49ers direkt wieder angreifen wollen, dass sie weiterhin in diesem Win-Now-Modus sind und was reißen wollen, aber vielleicht müssen sie dafür auch auf die Labilität von zwei verschiedenen Quarterbacks setzen und zocken, wer von den beiden eventuell was sein könnte. Ich meine, du setzt ja nicht die Hoffnung in einen Quarterback, der gerade verletzt ist, sondern in zwei, wovon einer nachher was zeigen muss. So.
Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Übergang. Wenn man sich nämlich die Teamstruktur, also dieses Roster-Building anguckt, dann ist halt, die 49ers sind so eine Anomalie. Du hast, normalerweise baust du ein Team über die Line auf und über den einen Quarterback und dann versuchst du den sozusagen innerhalb seines Rookie-Vertrags mit elitären Waffen auszustatten und wenn der Rookie-Vertrag des Quarterbacks ausläuft, tauschst du alles andere aus und machst es günstiger, aber Hauptsache du hältst deinen Quarterback. Bei den 49ers sieht es gerade so aus, dass die ihre Elite-Waffen halt haben, mit Kittle, mit Samuel etc. pp. Und auch einer teuren Offense-Line oder halt auch einer teuren Defense in dem Sinne, die aber sozusagen vielleicht das einzige Team ist, was den Quarterback immer wieder austauschen wird. Also wo du halt sagst, okay, ich schaffe einfach so einen guten Rahmen, wo der Quarterback dann hinterher austauschbar ist, wo ich einfach nur ein gewisses Skillset von einem Quarterback brauche, damit alle anderen performen können. Und andere machen es ja beispielsweise so, die Kansas City Chiefs beispielsweise, die jetzt Tyreek Hill abgegeben haben, weil sie festgestellt haben, yo, sonst kriegen wir das vom Roster-Building hier und finanziell ist alles nicht mehr hin. Wir gucken eher, dass unser Quarterback bleibt. Und der sorgt dann dafür, dass alle anderen elitärer spielen können.
Es wird auf jeden Fall spannend zu verfolgen sein, was wer auch immer in einem Monat GM der 49ers ist, was derjenige machen wird.
Ja, definitiv. Und du siehst ja, dann kommen wir auch zum Spiel der Eagles gegen die 49ers. Die Eagles haben die letzten Jahre in die Defense-Line investiert, in die Offense-Line investiert und darüber und ganz viel in den Draft investiert. Und durch ihre Picks, die sie halt hatten, dann konnten sie wiederum in Premium-Positionen wie AJ Brown und mit einem Wide Receiver investieren. Und dadurch, dass sie einfach eine hohe Anzahl an frühen Picks hatten, und sie haben auch Jalen Reagor mal gedraftet, das darf man immer nicht vergessen. Oder wie heißt der Whiteside, den Receiver. Also die lagen auch mal daneben, aber allein aufgrund der Anzahl an hohen Picks, die sie halt hatten, immer wieder hast du auch ein paar Treffer dabei. Und hast dann natürlich eine Talenttiefe in deinem Team, die jetzt dazu führt, dass die Eagles gerade wahrscheinlich das kompletteste Team der Liga sind.
Ja, und du hast gleichzeitig Spieler geholt, die jetzt zu Karrierehöchstleistungen rangehen. Haason Reddick ganz vorne. Javon Hargrave. Die alle schon Starter waren bei ihren Teams, aber noch nicht das Potenzial abgerufen haben, wofür man sie auch gedraftet hat damals bei den Steelers und bei den Cardinals. James Bradbury tatsächlich auch irgendwo. Er spielt jetzt noch mal besser, finde ich. Auch wenn er damals bei den Panthers schon mal ein verdammt gutes Jahr hatte. Und das ist das, was diese Kaderbildung eben auch hinbekommen hat. Du hast ein paar sehr feste Säulen im Team, mit Fletcher Cox zum Beispiel, mit Brandon Graham. Aber du hast eben auch diese Spieler und ich finde, Haason Reddick ist tatsächlich jetzt das. Der spielt zum ersten Mal so, wie du es von einem Top 15 Draftpick halt auch erwartest. Der macht den Unterschied. Der hat gegen die 49ers, hat der das Spiel gemacht. Er war, kann man natürlich jetzt sagen, er war derjenige, der für die Verletzungen gesorgt hat von Brock Purdy, unglücklich. Aber er ist eben derjenige, der zum Pass Rush durchkommt und diesen Fumble forced, dass sich Purdy dabei unglücklich verletzt, ist nun mal leider so. Er hat alleine durch seine Präsenz, ich fand das bemerkenswert, wie Josh Johnson, bevor er den Snap nicht sauber aufnimmt, blickt er nur zu Haason Reddick rüber, bevor der Ball bei ihm landet. Also er hatte vor dem Snap bereits den Pass Rush von Haason Reddick auf dem Zettel und wusste, ich muss aufpassen, der kommt gleich durch. Und genau dieser Gedanke hat dafür gesorgt, dass er den Snap nicht sauber aufnimmt und dass er am Ende richtig auf dem Bauch landet sich ja an der Stelle, glaube ich, dann auch nochmal wieder verletzt hat. Ne? Also Reddick hat da ziemlich aufgeräumt in dem Spiel, muss man sagen.
Josh Johnson ist auch mit einer Gehirnerschütterung dann wieder vom Feld gegangen. Ne? Also das muss man mal ganz klar sagen. Also die Eagles haben da sehr, sehr physisch gespielt, aber nicht unfair. Nein. Das war einfach guter Football. Haason Reddick hat einfach die erste Halbzeit komplett dominiert. So, das muss man ganz klar sagen. Ich habe diese Verpflichtung vor der Saison echt kritisch gesehen, weil ich meinte so, ey, so wie die Eagles bisher gespielt haben, bis zu dem Zeitpunkt, hat Haason Reddick nicht ins System gepasst, als dieser einfache Pass-Rusher, der einfach nur war. Die haben sich aber natürlich komplett weiterentwickelt durch seine Präsenz, weil sie auf einmal Systeme spielen konnten, die vorher aber nicht drin waren, weil du nicht diesen Clear-Cut-Pass-Rusher hattest.
Genau, und da bist du dann natürlich auch bei Jonathan Gannon, der als Defensive Coordinator jetzt Einladungen bekommt für Vorgespräche zum Head Coach, weil er das hinbekommen hat, weil er nicht nur die Spieler hat, sondern er hat es halt auch geschafft, alle Spieler zur Höchstleistung anzutreiben, sie schematisch so einzusetzen und so zu coachen während der Woche, dass sie am Ende der Saison dastehen. Ich meine, das gab es noch nie. 4 Spieler mit zweistelligen Sackzahlen in einem Team. Wir reden hier nicht von Haason Reddick als den besonderen Spieler, auch wenn er seinen Rekord gerade mit 16,5 Regular Season Sacks macht und jetzt nochmal 3,5 wären 2 Postseason Games. Also, ne, der kann ja da auch noch Rekorde brechen. Wir haben 4 Spieler, die das geschafft haben, die mindestens 11 Sacks haben. Das ist außergewöhnlich und das musst du natürlich einem Jonathan Gannon, auch wenn wir ja natürlich gar nicht beurteilen können, wie gut er als Head Coach ist, aber als Defensive Coordinator hat er einen großartigen Job gemacht dieses Jahr.
Definitiv. An dieser Stelle muss man natürlich die 49ers, es wäre ein anderes Spiel geworden, wenn die Quarterback-Situation anders gewesen wäre. Trotzdem, glaube ich, hätte es am Ausgang nichts verändert, weil die Eagles so dominant waren und auch Dinge wie das Run-Game so unter Kontrolle hatten, Kittel so unter Kontrolle hatten und auch die Defense der 49ers nicht den Zugriff auf die Eagles-Offense gekriegt hat, weil halt die O-Line beispielsweise so stark war und einfach auch der Gameplan so gut funktioniert hat, weil es wird ja in manchen Medien auch von die 49ers wurden betrogen. Nein, die Eagles waren besser. Die Eagles waren besser und die waren und auch mit Starting Quarterback hätten sie das Spiel verloren.
Richtig.
Also, und das muss man halt in dem Fall einfach sagen. Die Philadelphia Eagles sind gerade ein Team, was keine Schwachstelle in dem Sinne hat. Und deswegen muss man halt schauen, wie man gegen so ein Team spielt. Und da hat selbst das System von Shanahan nicht geholfen oder nicht ausgereicht, weil dann einfach der Spiel, irgendwann kannst du spielerische Qualität auch nicht mehr ausgleichen durch System. Sondern da gewinnt halt ein Haason Reddick einfach sein One-on-One-Matchup und dann ist es egal, wie gut das System gewesen wäre. Und wenn du den Ball nicht laufen kannst, ja, dann ist es egal, wie gut sozusagen das irgendwie geskriptet gewesen wäre und wie toll das alles aufeinander aufgebaut hätte. Wenn die individuelle Qualität einfach in dem Fall so unterschiedlich war, und wie sie halt in dem Spiel war, dann ist es halt so, dass die Eagles einfach zu Recht gewonnen haben. Wahrscheinlich hätten die 49ers 2-3 Touchdowns gemacht, aber gewonnen hätten sie das Spiel auch mit fitten Quarterback nicht. Kommen wir zum Spiel der, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit, aber wir reden schon wieder eine Stunde. kommen wir zum Spiel der Kansas City Chiefs. Die haben gegen die Bengals gespielt und gewonnen. Mit einem angeschlagenen Quarterback und mit einem Quarterback, wo ich sage, Patrick Mahomes, als ich diesen, ich habe mir das Spiel angeguckt und als ich diesen Scramble gesehen habe zum Ende des Spiels, dachte ich mir nur so, wow, was bist du für ein Typ, jetzt in diesem Moment auf die Zähne gebissen und den einen Scramble rausgehauen, den es gebraucht hat. Woher, das hat den Unterschied gemacht. Und das, ja. Da hast du auch so richtig gemerkt, wie einfach die komplette Sideline gesagt hat, wow, krass.
Ja.
Und das ist echt ein Moment gewesen, vielleicht underrated, aber ein Moment, wo ich sage, damit hat er auch komplett alle auf seine Seite gezogen und selbst die Bengals können noch nicht mal sagen, ja, scheiße. Sondern die Bengals hatten alle möglichen Chancen, dieses Spiel zu gewinnen.
Und das ist auch die Erzählweise, die mir viel besser gefällt. Wir können jetzt alle mit dem Finger auf Joseph Hosey zeigen, wie dumm bist du, dass du da noch hingehst. Aber ja, lass uns doch einfach...
Das war sogar eine Fehlentscheidung, ne? Also die haben ja sogar einen Holding Call nicht gesehen. Also theoretisch hätte das Ding gar nicht stattfinden dürfen in dem Fall.
Ja.
Also Hosey würde ich da... Er hat ein gutes Spiel gemacht und die Aktion unnötig, keine genau. Frage.
Das ist natürlich total bitter für ihn. Aber ich finde halt gut, dass du eben direkt das Positive hervorgehoben hast. Und das finde ich generell auch. Und das wird mir auch bei dem, wollen nicht mehr drüber reden, aber auch bei dem ersten Spiel, über das wir gerade geredet haben, es wird mir gerade vor allem in den deutschen Fanszenen, ich will nicht mal sagen in den Medien, viel zu viel über, das haben die schlecht gemacht, das haben die schlecht gemacht. Statt einfach, lob doch einfach die beiden Champions, die jetzt im Super Bowl stehen. Das waren die besten Teams. Und genau das haben die Chiefs eben jetzt auch gemacht gegen die Bengals. 4 Sacks in den ersten 2 Drives, glaube ich. Also direkt erstmal ein Statement gesetzt. Darum geht's doch. So, Joe Burrow hatte die Woche davor freie Hand. Da hat man ihm viel zu viele Möglichkeiten gegeben hinter einer schwachen Offensive Line. Und die Chiefs haben erstmal den Ton gesetzt und haben gesagt, ey, so, du kommst hier mit Jackson Carmen auf Left Tackle, okay, gut, dann werden wir jetzt erstmal zeigen, wo deine Grenzen sind heute an diesem Tag. Und das beeinflusst dich das ganze Spiel über, dass du direkt erstmal richtig Kelle kriegst. Ich meine, danach haben sie das im Griff gehabt, auch schematisch. Vielleicht haben die Chiefs sogar ein bisschen den Pass-Rush rausgenommen, weil sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir unser Statement gesetzt, jetzt darf er uns gerne mit seinem Arm schlagen und wir machen schön die Coverages eng, ne? Aber das war doch erstmal gutes Coaching.
Einmal gutes Coaching und ich muss ganz klar sagen, Chris Jones, also Big Players make Big Plays in Big Games und Chris Jones zu beobachten, wie er einfach dominiert. Und da ist es genau nämlich das, auch da wieder anderes Spiel, wir haben drüber gesprochen, Eric Armstead wurde durchgehend gedoppelt. Chris Jones hat jeden bestraft dafür, wenn sie die Frechheit besessen haben, ihn nur mit einem Mann zu blocken.
Hast du die Szene gesehen beim 5. Sack? Der war erst im 4. Quarter. Das war ja quasi der entscheidende Stop gegen die Bengals, was er gemacht hat vor dem Snap.
Ich weiß nicht, was er vor dem Snap gemacht hat, aber ich weiß, dass er ihn einfach einarmig nach hinten geprügelt hat.
Und das Play-Calling sah vor, dass Chris Jones innen spielt. Und Jones hat dann zu seinen Mitspielern gesagt, nee, ich bleib hier außen, passt schon. Mach du mal hier, zeigt er so mit seinen Händen an. Und kommt dann von außen halt um den Right Tackle rum und sackt Joe Burrow. Und du weißt halt, okay, das ist halt ein Move von einem Führungsspieler, der in dem Moment halt sagt so, nee, ich mache hier nicht die Mitte zu oder so, sondern ich will nicht sagen, dass er das Playcalling verweigert hat. Ich denke auch, dass er von seinen Coaches solche Freiheiten bekommt, weil es gute Trainer sind und sie einfach wissen, wie gut Chris Jones ist. Und wenn er der Meinung ist, er hat auf dem Feld was gesehen, was die Coaches von außen nicht gesehen haben, dann hat er auch diese Freiheit. Und dass er sich in dieser kritischen Situation diese Freiheit rausnimmt, auch in Kauf nimmt, dass er derjenige ist, der am Ende schuld ist, dass dieses kritische Play zum neuen First Down vorangeht, der dann das Heft in die Hand nimmt und dann dieses Play macht, das hebt ihn nochmal auf ein höheres Niveau, als er sowieso schon in diesem Spiel gezeigt hat.
Definitiv. Und das hat in dem Fall halt auch den Unterschied gemacht. Also ich finde es auch da wieder eigentlich ganz spannend zu sehen, wie sind die Kader eigentlich aufgebaut. Du hast mit den Kansas City Chiefs eigentlich... Du hast halt den einen Quarterback, du hast den einen Passcatcher mit Travis Kelce, du hast eine sehr starke O-Line, Und in der Defense hast du an sich Chris Jones und alles andere ist ein bisschen Füllmaterial und ein bisschen, ich muss ins System passen. Du hast Highlight-Player, du bist sehr, sehr top-heavy und ansonsten bist du in irgendeiner Form Füllmaterial und hast Systemspieler. Auf der anderen Seite hast du eigentlich die Bengals, wo du eine komplette Defense, Jesse Bates mal ausgenommen, und auch der ist kein richtiger Star, ohne Highlight-Player hast, wo du aber auch wenig, also du hast keine Schwächen, du hast eine gute Basis. Und aber dir hat halt einen Chris Jones dann auch gefehlt, weil ein Trey Hendrickson hat in dem Fall nicht das Statement gesetzt und hat gesagt, okay, ich setze jetzt Patrick mal, ich vierteile den jetzt mal, weil der kann sich eh nicht bewegen.
Und das wird das Spannende sein, wo die gesamte National Football League in 2 Wochen drauf gucken wird. Was setzt sich durch? Breite oder Spitze? Denn das beeinflusst tatsächlich auch, das machen wir uns nichts vor, die National Football League kopiert gute Teams.
Klar.
Und der Super Bowl Champion wird auch so ein bisschen den Ton angeben dadurch, wie Teams in der Free Agency und auch im Draft handeln werden. Brauche ich, wie die Chiefs, bestimmte Schlüsselspieler, die mein Team einfach auf das nächste Level heben? Oder brauche ich vor allem diese Kompaktheit, die Philly jetzt mitbringt? Das wird stark beeinflussen, wie Teams, die momentan nicht da sind, in der Free Agency vorgehen und dann letztendlich auch während der ersten 2 Runden, sag ich mal, im Draft Spieler holen.
Ich glaube auch, das wird die Bengals jetzt beeinflussen, weil wenn du dir die Offseason bei denen anguckst, die haben Jesse Bates, Von Bell, Hayden Hurst, Eli Apple, Jermaine Pratt, Samaje Perine, Sample, Trey Flowers, alle Free Agents.
Ja.
Und du bist jetzt gerade im Moment, dass Joe Burrow ist noch günstig, aber musst schon mal zumindest gucken, wie bezahlen wir den übernächstes Jahr.
Genau. Sie haben momentan Cap-wise haben sie das dritt- oder viertbeste Cap-Space tatsächlich. Also sie können auch ausgeben, so ist es nicht. Aber sie müssen jetzt halt genau gucken, für wen oder was sie das ausgeben. Das ist halt das Spannende. Und da gibt's ganz viele verschiedene Vorgehensweisen. Eine sehr gute Situation für einen GM und für die Kaderplanung, dass du auf der einen Seite weißt, okay, nächstes Jahr Cash Burrow dick ein, hat er ja auch schon gesagt. Und auf der anderen Seite kann ich mir jetzt überlegen, welche Schlüsselspieler möchte ich behalten? Wer sind meine Fletcher Cox und Brandon Grahams quasi? Um dann bei Philly zu bleiben, die an diesen Spielern halt ewig festgehalten haben und andere eben auch ziehen lassen haben. So über die Jahre, aber die waren halt immer feste Säulen da in diesem Team. Das muss Cincinnati jetzt beantworten. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil es auch darüber viel aussagen wird, wo es für die Bengals hingeht mit Burrow.
Ja, genau, und du musst halt auch gucken, auch Chase und Higgins werden irgendwann bezahlt werden müssen. Auch da musst du dich wahrscheinlich entscheiden, weil du wirst nicht beide Elite-Receiver halten können. Und auch die aktuellen Verträge musst du dir angucken. Wenn du siehst, dass die Bengals gerade 20 Millionen für die Defensive-Tackle-Position mit DJ Reader und BJ Hill ausgeben pro Jahr, dann ist das sind beides gute Spieler, aber die Frage ist, sind die individuell so Elite, dass du die im Endeffekt so bezahlst?
Genau.
Und deswegen ist das super spannend, auch für die Bengals, die sind in einer guten Situation. Du bist lieber in der Situation, dass du halt 2 krasse Receiver hast, du hast deinen Quarterback, du hast einen guten Running Back, du hast deine O-Line, wenn alle fit sind, schon auf ein Level gehoben und trotzdem musst du da auch noch investieren, weil du hast ja gesehen, eine Tiefe hat die halt nicht, aber es war auch klar, dass diese O-Line nicht innerhalb von einer Offseason gefixt werden kann und sie haben schon das Beste, finde ich, draus gemacht, dass sie halt 3 Positionen mit soliden und bis guten Spielern angegangen sind und da werden jetzt ja nochmal 2 kommen. Und trotzdem muss man jetzt gucken, halte ich Jesse Bates? Halte ich einen Eli Apple, der einen schlechten Ruf hat, aber die letzten 2 Jahre eigentlich zumindest einen guten Job gemacht hat?
Genau. Zu welchen Preisen kriege ich sie auch? Das ist natürlich auch die Frage. Und Mitte Februar wird das für die Bengals deshalb tatsächlich schon losgehen. Wir werden da sicherlich, also Free Agency beginnt ja eigentlich erst im März, aber die Kaderplanung der Teams beginnt ja im Februar und da werden wir dann sicherlich drauf gucken. Lass ich Spieler vielleicht auch die Free Agency testen? Gerade so ein Cornerback wie Apple, sage ich, okay, vielleicht kriege ich dich günstiger, weil du hast gesehen, was du hier hast. Du hast hier deine besten Saisons gespielt. Schau doch erstmal nach, was du tatsächlich so auf dem Markt kriegst. Und vielleicht kommst du 2 Wochen später wieder. Donta Hightower, Patriots haben das damals so gemacht. Ne? Die haben gesagt, einen Inside-Linebacker bezahlen wir nicht über. Das ist uns einfach zu viel. Und haben deshalb gesagt, okay, Donta, du bist ein verdienter Spieler. Geh raus, guck, was du auf dem Markt kriegst. Und wir sind jederzeit zum Gespräch bereit. Und dadurch haben sie ihn halt wesentlich günstiger bekommen, als Donta Hightower vorab gedacht hat von sich.
Ja, und du musst ja bei Cornerbacks, kommst du ja sozusagen auch aus einer Free Agency, wo Cornerbacks überraschend schlecht bezahlt worden sind. CJ Jackson als zu dem Zeitpunkt Top 5 Corner der Liga, ja, nicht den Übervertrag gekriegt. Und deswegen, und Eli Apple, es spielt nicht in der Region eines Top 5 Corners.
Weil es aber auch, und das muss man halt sagen, da geht der Trend hin, eine überragende Cornerback-Klasse gewesen ist. Auch dieses Jahr wird es wieder besonders werden, weil einfach dieses 7 versus 7, was in den Highschools gespielt wird, also wo wenig Tackle-Football, viel Flag-Football gespielt wird, bringt halt diese besonderen Receiver und Cornerbacks hervor, weil quasi jeder, der mit Footballspielen anfängt, am Anfang jetzt erstmal nur das spielen kann, weil es gar nichts da in den Trenches gibt. Und dadurch hast du einfach eine Fülle an Talent auf diesen Positionen. Bei den Wide Receivern dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt, aber auch die nächsten Jahre wieder. Und das sorgt natürlich dafür, dass Veterans einen Discount hinnehmen müssen, auch wenn sie selber schon die Qualität gezeigt haben, weil die Teams halt sagen, ey, wir kriegen im Draft sogar Runde 3, 4 noch Talente, die haben in 2 Jahren dein Niveau.
Eben, guck dir Terry Gulen an von den Seahawks oder halt auch Taylor Britt, den die Bengals jetzt haben.
Ja, genau.
Also, deswegen, das wird spannend für die Bengals. Ich freue mich auf den Super Bowl.
Ich mich auch, tatsächlich.
Ich würde sagen, wir haben es für diese News-Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Verlinkt alle Fanclubs etc. pp. Schaut die GFL, ELF, schaut aber auch den Super Bowl, geht auf eine Super Bowl-Party. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Ja, hört rein in die Folgen der Woche.